Heute geht es um Voice of the Customer Plattform, die neuen Möglichkeiten durch KI und wie man als Kunde den maximalen Nutzen aus den technologischen Optionen schöpft. Nicht schwarz-weiß und ganz nah dran am Unternehmensalltag mit zwei Top-Spezialisten von Qualtrics. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CX Talks. Ich bin Peter Pirner und freue mich sehr, dass du heute dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von MoveXM, einer Software-as-a-Service-Lösung für CX-Management, made, managed und gehostet in Deutschland. MoveXM hat sich darauf spezialisiert, Unternehmen ganz gezielt bei ihren branchenspezifischen Anforderungen an das CX-Management abzuholen und zu unterstützen. Die meisten Energieversorger und Stadtwerke zum Beispiel leiden unter hohen Kündigungsquoten und häufigen Anbieterwechseln. Viele wollen deshalb gerade jetzt den wichtigen Schritt hin zum maximal kundenorientiert aufgestellten Anbieter gehen. Möglichen Sorgen vor der Komplexität dieser Transformation, hohen Kosten oder einem Mangel an fundierten Daten begegnet MoveXM durch sein strukturiertes Vorgehen. Mit dem bewährten dreistufigen Prozess aus Messen, Analysieren und Verändern hilft MoveXM dabei, Prozesse rund um den Kundenservice und Kundenmanagement zu optimieren. Initiale und begleitende Beratung sind selbstverständlicher Bestandteil des erweiterten Angebots. Alle weiteren Informationen zu den branchenspezifischen und branchenübergreifenden Lösungen von MoveXM findest du auf www.movexm.com. Es gibt mittlerweile unzählige Technologieplattformen, die Kundenfeedback erheben, analysieren und dem Unternehmen bereitstellen. Allein in der letzten Forrester-Untersuchung dazu wurden mehr als 9 verschiedene Plattformen detailliert analysiert, alle sehr mächtig und manche davon ein wenig mächtiger. Nicht alle Anbieter sind in den Dachmärkten spürbar unterwegs. Einige haben sich aber auch dank großer und kompetenter Vertriebsmannschaften hier voll etabliert. Neben den großen, global vermarkteten Plattformen gibt es natürlich auch eine Vielzahl mittelgroßer Anbieter, die einen ebenfalls nicht zu unterschätzenden Funktions- und Leistungsumfang haben. Welche Plattformen für welches Unternehmen am besten geeignet ist, möchte ich mit dieser Folge gar nicht beantworten. Das muss man individuell entscheiden, weil auch nicht jede Funktionalität für jedes Voice of the Customer Programm nötig ist. Was aber ganz sicher ist, dass große Plattformen, die alle auch die Bedürfnisse von Großkonzernen abdecken wollen, technologisch massiv in Innovationen investieren müssen und können. Und diese innovativen Lösungen müssen in die laufenden Programme eingepasst werden. Das wiederum setzt ausreichende Consulting-Kapazitäten voraus, die über die rein technischen Lösungen hinausgehen. Das Innovationsthema schlechthin ist derzeit künstliche Intelligenz. Theoretisch kann man über Schnittstellen bereits heute viele externe KI-Datenservices auch an kleinere Systeme andocken. Praktisch steht dem jedoch oft die Sorge des Datenschutzverantwortlichen entgegen. Der EU-AI-Act macht das Problem zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht wirklich durchschaubarer. Außerdem benötigt die Entwicklung von KI-Funktionalitäten natürlich einen entsprechenden Pool an Entwicklern und vor allem an Trainingsdaten. In der heutigen Folge wollte ich deshalb einmal die Situation aus Sicht eines der größten Anbieter global und in der Dachregion klären, Qualtrics. Mit Martin Meyer-Gossner und Svenja Niemeyer habe ich die optimalen Gesprächspartner dafür gefunden. Martin ist als Head of XM Strategy EMEA seit vielen Jahren im Austausch mit den wichtigsten Kunden und bei jedem größeren Pitch mit aktuellen Anforderungen dabei. Svenja unterstützt auch die Implementierung in konkreten Projekten. Wie schauen also die Experten eines führenden Technologieanbieters auf die Möglichkeiten, die KI den Unternehmen ganz konkret für Voice of the Customer Systeme heute und in naher Zukunft bietet? Finden wir es raus? Hallo Martin, hallo Svenja, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo.
Hallo Peter, schön dich zu sehen.
Lieber Martin, schön, dass es nach den vielen Jahren endlich mal geklappt hat in CX Talks. Du leitest heute den Bereich XM Strategy EMEA bei Qualtrics. Wann und warum wurde dieser Bereich bei euch überhaupt aufgebaut?
Ja, erstmal Peter, es ist wahrlich schön, dass wir uns nach 4 Jahren endlich mal sehen. Ungefähr ein Jahr länger gibt es auch diese Abteilung bei Qualtrics. Ich bin ungefähr vor 4 Jahren eingestiegen bei Qualtrics. Und mein Team, das nenne ich immer so wertschätzend, die Magier von Qualtrics. Jetzt wird man sich natürlich die Frage stellen, warum nenne ich die Magier? Das Team, das sieht so im Jahr zwischen 100, 150 Kundenprogramme, ja, also EX-CX-Programme. Und die Aufgaben von dem Team liegen eigentlich darin, diese Programme auf der einen Seite zu verstehen, auf der anderen Seite zu optimieren und dann die beste Lösung für die Situation des Kunden, in der er sich gerade befindet, natürlich zu erstellen. Dabei muss man natürlich immer bedenken, es gibt eine unterschiedliche Programmreife der Kunden. Die Journeys sind unterschiedlich, die Anwendungsbeispiele sind unterschiedlich. Und wir müssen natürlich die Strategie neu definieren, wohin sich das Programm so in 2 bis 5 Jahren entwickeln wird oder entwickeln soll. Das ist so der eine Teil. Und da gibt es aber noch einen zweiten Teil. Das Team ist auch gleichzeitig so das Vordenker-Team bei Qualtrics, die auf der einen Seite das Marketing mit Vorträgen unterstützen und die Medien natürlich füttern, wie zum Beispiel die CX-Talks. Und natürlich von ihrer Erfahrung und von ihrem Wissen und von diesem Programm draußen erzählen. Wir hatten jetzt gerade erst die XM Live in Frankfurt mit ungefähr 200 Leuten, die dort waren. Europaweit waren es, glaube ich, jetzt so irgendwie 1500 Leute, die bei den ganzen Veranstaltungen waren. Da kann man sehen, was für ein Interesse da ist. Und die Inhalte werden immer von diesem XM Strategy Team im Grunde genommen erzählt und gezeigt.
Jetzt habe ich die Svenja da, die ist der weibliche David Copperfield in deinem Team. Svenja, wie sieht denn deine konkrete Tätigkeit als Strategist aus? Wie arbeitest du denn mit den Kunden tatsächlich?
Ja, Martin hat es ja gerade schon ganz gut zusammengefasst. Also meine Tätigkeit ist vor allem darauf ausgerichtet, unsere Kunden und auch angehende Kunden dahingehend zu beraten, wie sie ihr CX-Programm so aufstellen können, dass es den meisten Mehrwert fürs Unternehmen bringt. Schauen wir uns dann immer an, okay, welche Industrie ist das, welche Prioritäten gibt es in dem Unternehmen gerade, wo haben die gerade ihren Fokus, was ist denn der CX-Reifegrad, stehen die noch ganz am Anfang, haben die schon ein tolles Programm, das man weiterentwickeln kann und was wir dann konkret machen, das ist wirklich ein großes Spektrum. Das kann reichen von einer kurzen Inspirationssession, wo wir mal so die Art of the Possible zeigen und zeigen, schaut mal, das machen andere Kunden, die da schon einen Schritt weiter sind, das sehen wir in der Zukunft. Das reicht über die Erstellung von einem Business Case, wo man mal schaut, okay, was erhoffen wir uns denn von diesem Programm? In welchen Bereichen können wir dann an verschiedenen Stellen euer Business verbessern? Bis hin wirklich dann zu umfangreichen Strategie-Workshops, wo wir wirklich reingehen und sagen, was wollen wir erreichen? Was sind die nächsten Schritte? Wie setzen wir das jetzt um? Genau, so sieht es eigentlich aus.
Prima, dann haben wir jetzt ja gesehen, ihr beschäftigt euch konkret mit der Ausgangssituation beim Kunden. Und jetzt haben wir, unser heutiges Thema ist plötzlich eine Technologie, die auf solche Systeme plötzlich auch einwirkt. Denn für mich revolutioniert eigentlich KI die meisten Bereiche des Customer Experience Management beim Kunden genauso wie in den Voice of the Customer Systemen. Das war aber meiner Meinung nach zum Beispiel vor 4, 5 Jahren, als du dazugestoßen bist, Martin, überhaupt noch nicht so klar. Wie hat sich denn Qualtrics generell um dieses Thema KI gekümmert in der Zeit? Oder wann ist das denn bei euch so ein wichtiges Thema geworden?
Also ich würde mal sagen, das war sogar schon vor meiner Zeit da. Das glaubt man jetzt zwar nicht, ja, aber das waren natürlich andere KI-Elemente, die man damals hatte. Also wir haben natürlich, jetzt reden alle über ChatGPT, OpenAI etc. Früher haben wir aber schon über das gesamte Thema Texttranskription geredet. Wir haben über Natural Language Processing geredet. Wir haben über Kontext bei der Textanalyse geredet und so weiter. Also große Daten- und Textmodelle, da haben wir schon vor, geschätzt, keine Ahnung, 7, 8 Jahren mitgearbeitet. Natürlich aber auf einer anderen Ebene. Als jetzt ChatGPT kam und natürlich nochmal eine ganz andere Relevanz und Dynamik in den Markt kam, da hat man natürlich bei uns auch erkannt, wir müssen nochmal nachlegen und wir müssen natürlich die Plattform auch nochmal neu steuern. Die Wichtigkeit sieht man daran, dass wir als Unternehmen 500 Millionen US-Dollar in die Entwicklung der Plattform um AI rein investieren werden. Da sieht man schon, was das eigentlich für das Unternehmen an Wichtigkeit hat. Auf der anderen Seite haben wir auch ein Team von 60 Entwicklern, was sich nur mit diesem Thema beschäftigt. Warum ist das so wichtig? Man muss wissen, bei Qualtrics, da werden so große Datenmengen verarbeitet, die natürlich für so ein KI-Modell extrem interessante, spannende Erkenntnisse schaffen für die Kunden draußen, wo auch immer die dann sitzen, ob die an der, ich sag jetzt mal, am Kunden direkt sitzen, also im Callcenter, oder ob die dann im CX-Programm sitzen oder im EX-Programm sitzen, wo auch immer. Nun muss man wissen, dass bei uns ungefähr in den letzten Jahren 10 Milliarden Gespräche analysiert worden sind aus Calls, Chats, E-Mails, sozialen Kanälen, 8 Milliarden Survey-Feedbacks. Es gibt ganz viele XID-Profile, die wir da aufgebaut haben und so weiter und so weiter. Wenn man sich diese Datenmengen anschaut, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie wichtig das ist, dass man ein großes Team dahinter hat, was damit arbeiten kann und was daraus natürlich die XM-Plattform von Qualtrics komplett neu definiert.
Dann lass uns doch gleich einsteigen und nochmal richtig auf die Voice of the Customer-Systeme eingehen. Los geht's aber eigentlich mit einer ganz grundlegenden Frage. Wollen Kunden eigentlich immer noch Feedback geben? Svenja.
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Und so populär CX und Customer Centricity und so weiter geworden sind, so schnell sind dann eben auch die ganzen Umfragen aus dem Boden gepoppt. Man ist ja selber auch Kundin. Ich kriege, glaube ich, am Tag auch mindestens eine E-Mail geschickt, wo nach Feedback gefragt wird. Und es ist tatsächlich so, dass ganz viele Kunden und Kundinnen keine Lust mehr haben, Umfragen auszufüllen. Wir haben dieses Jahr wieder, wie schon die letzten 5 Jahre, eine große Trendstudie durchgeführt unter 23.000 Konsumenten und Konsumentinnen, wo wir auch gefragt haben, wie geben Sie denn noch Feedback oder geben Sie überhaupt noch Feedback? Und da ist der Wert für, ich habe dem Unternehmen direkt Feedback gegeben, seit 2021 um 8% gesunken, während aber der Wert für, ich habe einfach niemandem was gesagt, um 6% gestiegen ist. Also in den Zahlen sehen wir ganz deutlich, ja, die Lust an Umfragen sinkt so ein bisschen. Gleichzeitig sehen wir in der Studie aber auch, dass Kunden trotzdem noch gehört werden wollen. Die haben Bedürfnisse, die erfüllt werden sollen, natürlich. Sie wünschen sich Vertrauen ins Unternehmen, schnelle, einfache Prozesse, eine Empathie, die ihnen entgegengebracht wird. Und ja, all das wollen sie eigentlich trotzdem hörbar machen wollen.
Haben wir einfach nur übertrieben? Fragen wir zu häufig? Fragen wir zu Anlässen, wo man jetzt sagt, ach, brauche ich jetzt nicht wirklich eine Meinung dazu haben? Also ich finde es zum Beispiel immer extrem nervig am Münchner Flughafen, wenn man aus der Toilette rausgeht und dann nochmal beurteilen soll, ob wie jetzt das Erlebnis war, was ich absolut widersinnig finde, wenn du dir gerade die Hände gewaschen hast. Es gibt viele so Anlässe, wo man sagt, da hätte man jetzt echt nicht fragen müssen. Beratet ihr da eure Kunden schlecht oder lassen sich Kunden schlecht beraten?
Nee, ich glaube nicht, dass wir schlecht beraten. Ich glaube auch, die Kunden sind da auf keinen Fall beratungsresistent. Ich sehe die größten Probleme eigentlich in 2 Punkten. Also ja, ganz sicher wird auch ein bisschen zu oft gefragt, weil man denkt, okay, jetzt muss ich wirklich überall Feedback einsammeln. Ich glaube aber ein Hauptpunkt, warum es auch nicht funktioniert, ist, dass viele Surveys dann doch schlecht gemacht sind. Die sind dann ewig lang, haben 1000 Fragen. Das ist anstrengend für den Kunden. Oft sind die dann auch nicht mobil optimiert, obwohl doch ganz, ganz viele Umfragen eigentlich am Handy ausgefüllt werden. Das macht es natürlich total schwer für den Kunden oder die Kundin, das auszufüllen. Und natürlich beraten wir da, aber die Realität im Unternehmen ist dann eben auch oft so, dann kommt noch das Team, möchte seine Frage reinhaben, die möchten auch noch was wissen. Und um alle glücklich zu machen, hat man da am Ende dann einen bunten Blumenstrauß.
Ja, demokratische Fragebogengestaltung ist grauenhaft. Ja.
Genau, das ist das eine. Und ich glaube, der zweite, fast noch größere Punkt ist, dass oft einfach nichts passiert mit dem Feedback. So viel Feedback, wie man als Kundin eigentlich gibt, oft, was wird denn damit gemacht im Unternehmen? Ich glaube, viele Unternehmen sind mittlerweile gut darin, das einzusammeln, auch zu analysieren, aber dann dieser Closed-Loop-Prozess, einmal direkt mit dem Kunden in Kontakt zu treten und zu sagen, hey, ich habe dich gehört. Und auf der anderen Seite aber auch wirklich großflächig strategisch im Unternehmen was zu verändern, da hakt es aktuell noch, sodass dann auch die Lust für den Kunden langsam weniger wird.
Glaubst du nicht, dass wenn du immer automatisiert den Loop close, weil wenn du bei jedem das Feedback geben, ja, ich habe dich gehört und ich werde was damit tun, aber bis der Kunde dann spürt, dass was getan wird, vergeht ja wieder Zeit. Also eigentlich kann man diesen direkten Connect ja kaum abbilden. Glaubst du, dass das nicht ein Problem dabei ist?
Ich glaube, es muss tatsächlich gar nicht mehr direkt erfolgen, weil diese automatisierten Mails, da weiß ich als Kundin ja auch, okay, das haben die jetzt einfach rausgeschickt, damit ich was bekommen habe. Wir hatten ein schönes Beispiel bei einem Kunden, die haben regelmäßig eher so eine relationale Umfrage rausgeschickt, im B2B-Umfeld war das. Und die haben einfach ans Ende dieser Umfrage einmal aufgeschrieben, hey, übrigens, mit eurer letzten Umfrage haben wir die und die und die Maßnahme im Unternehmen angestoßen, das und das getan. Und die haben wirklich von jeder Umfrage zur nächsten steigende Response Rates gesehen, weil die Kunden dann wirklich durchlesen konnten, ach cool, ich habe vor einem Quartal Feedback gegeben und das wurde in der Zwischenzeit gemacht. Und natürlich lag da ein ganzes Quartal zwischendrin, aber trotzdem weiß ich das dann als Kunde wertzuschätzen und habe dann auch Lust, nochmal beim nächsten Mal wieder zu antworten.
Eine super Idee. Martin, mal strategisch gesehen, wenn die Kunden jetzt etwas weniger antworten, es gibt doch eigentlich ja auch alternative Datenquellen, wie zum Beispiel Reviews oder interne Prozessdaten. Wie glaubst du, dass KI jetzt die Möglichkeit schafft, solche Daten praktisch entsprechend großflächig aufzubereiten und da vielleicht die ein oder andere Befragungsdaten abzulösen?
Also die Frage ist, ob sie es ablösen oder ob sie es ergänzen, erweitern. So würde ich es mal formulieren. Ja, also ich glaube, die Bedeutung nimmt gewaltig zu. Warum sage ich das? Ich habe gestern Abend, war ich erst in einem Pitch, da haben wir mit einem großen französischen Autohersteller, jetzt dürfen alle raten, wer das ist, sage ich aber nicht, musste ich einmal darüber reden, über das gesamte Thema, weil die haben ein Voice-of-Customer-Programm und die haben ein E-Reputation-Programm. Das heißt, die messen praktisch, klar, adressiert an den Kunden, messen aber auch alles, was so auf Google läuft, an Reviews. Jetzt haben die endlos viele tausend Händler weltweit. Jetzt kannst du dir ungefähr vorstellen, da gibt es zwei unterschiedliche Welten. Die eine Welt ist das direkte Feedback, was sie einsammeln. Die andere Welt ist das Feedback, was sie eigentlich gar nicht einsammeln, was aber trotzdem kommt. Also diese unstrukturierten Daten und Feedbacks, die eigentlich dann doch nochmal kommen. Jetzt ist aber die Kunst dabei, diese ungesagten Probleme zu erkennen und das Gesagte und das Ungesagte zusammenzubringen und dann wiederum sauber zu analysieren. Gerade da, bei dem Thema, wird das dann nochmal sehr spannend. Wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen dem direkten Feedback und diesem, ich sage jetzt mal, unstrukturierten Feedback, was einfach reinkommt, was gar nicht adressiert ist? Das macht nochmal einen riesen Unterschied. Ich habe ein schönes Beispiel aus UK. Ich bin sehr viel im Autoumfeld unterwegs, muss ich jetzt gestehen. Das ist aber ein anderer Hersteller gewesen. Eher so eine Exklusivautomarke, sag ich mal. So, wenn du jetzt bei denen bist und du erzählst auf einmal dem Management, pass mal auf, ich habe Folgendes gefunden. Ich habe nämlich unsere AI befragt, unter den ganzen Reviews, die wir da haben, welches Review sticht am meisten raus? Und dann kommt ein Feedback von einem österreichischen Händler, was das neue Produkt komplett, und ich betone, komplett zerrissen hat, aber mit einer Detailtiefe, dass du genau dem Management ins Gesicht schauen konntest und gesagt hast, das ist wirklich alles wahr, oder? Und die haben gesagt, das ist unfassbar, woher hast du das? Und da habe ich gesagt, das hat mich eine Minute mit Qualtrics gekostet, das zu analysieren und zu schauen, welches Feedback daraus über die eigene Technologie, welches Feedback daraus ist das Schlimmste zum neuen Produkt. Also da sieht man, welche Möglichkeiten bestehen. Man sieht aber auch, dass es sehr viel genutzt wird. Es ist heute schon bei vielen Unternehmen der Fall, dass die beide Programme zusammenbringen. Wir haben auch diverse Banken. Ich kann mich an diverse Banken erinnern, wo ich dieselbe Diskussion hatte. Wie bringen wir diese ganzen Feedbacks zusammen? Das kann man alles in unseren Dashboards natürlich machen. Aber das dann zu entwickeln, hinten dran und nochmal zu analysieren und zu überlegen, wo ist denn da der Unterschied jetzt eigentlich zwischen dem Feedback, was vom Kunden kommt und dem Feedback, was vom Kunden kommt, ohne dass ich irgendwas tue, da sind oft Welten dazwischen. Und ich glaube, das ist den meisten Unternehmen A noch nicht so ganz bewusst. Sie machen es zwar, dann aber damit sauber zu arbeiten, da wird künstliche Intelligenz sicherlich nochmal einen ganz besonderen Stellenwert bekommen.
Wobei meiner Meinung nach, genau, wenn es technisch so einfach ist, ist das auch eine Riesengefahr. Weil das, was du geschildert hast, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich kenne auch solche Fälle. Das Problem ist, in einem Dashboard schaut das alles so einfach und klar aus. Weil dann sagst du, das ist ein gutes Dashboard. In Wirklichkeit musst du aber eigentlich, jeder, der sich dann auskennt, muss sagen, du musst eigentlich noch den ganzen Kontext dahinter wissen, um das richtig zu interpretieren. In einer Präsentation kannst du diesen Extremfall super schildern. In einem klassischen Dashboard nimmt einer das Extremum und sagt, schau, ich warte jetzt aufs nächste Extrem, ich suche jetzt nur noch nach Extremfällen, was strategisch ja auch falsch ist. Wie erzieht ihr da eure Kunden, dass sie damit mit sowas vernünftig umgehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Wie erzieht man die Kunden? Nun muss man sagen, dass das ganze Thema KI natürlich noch relativ jung ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir noch ganz am Anfang sind bei dem Thema. Dennoch ist es so, dass man natürlich viel neue Innovationen im Moment austestet, auch bei uns. Da werden auch über bestimmte Marktplätze nachgedacht, über eine bestimmte Technologie, wo wir verschiedene Studien zusammenbringen, die dann wiederum nochmal gematcht werden mit den ganzen Inhalten und Feedbacks der Kunden von einem speziellen Anbieter, mit dem wir arbeiten und so weiter. Also die Frage ist, wie kriegt man eigentlich hinten dran alle aligned, wie kriegt man die alle auf einen Nenner, dass alle wissen, wie nutze ich das Ganze jetzt? Jetzt kommen da aber so ein paar Bremsen rein, muss man ganz ehrlich sagen. Und eine der größten Bremsen sicherlich, die wir gerade erleben, ist dieses Thema EU-AI-Act, also diese neue Regulierung, die es da von der EU gibt, die natürlich alle Unternehmen nochmal vor eine komplett neue Herausforderung stellt. Weil jeder muss natürlich diese Plattform dienen. Da muss man natürlich auch überlegen, wie kriegt man sowas sauber kommuniziert, dass der Kunde am Ende des Tages nicht denkt, um Himmels Willen, was tun die da eigentlich? Ich habe das ganze Anonymisierungsthema, ich habe das Aggregationsthema, ich muss Prozesse neu definieren, ich muss maßgeschneiderte Workflows nochmal neu bewerten. Das heißt, es gibt viele, viele Sachen, die KI kann, aber nochmal vor- und nachbearbeitet werden von Menschen.
Jetzt haben wir im Prinzip gesprochen über die Vorbereitung für denjenigen, der diese mit künstlicher Intelligenz aufbereitete Daten nutzen kann. Ich würde jetzt gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Es gibt nämlich auch die Erfahrung der Befragten, die man mit KI ja vereinfachen kann. Und auf den ersten Blick ist es wie mit den Dashboards. Das klingt alles total plausibel und es ist super easy. Und es gibt ja auch die Vorstellung, dass man im Prinzip, warum arbeiten wir noch mit klassischen Methoden der sozialwissenschaftlichen Forschung, die sich bewährt haben, die in der Wissenschaft verwendet werden? Warum machen wir nicht einfach nur umgangssprachliche Dialoge? Das ist für den Befragten angenehmer und da kann man auch wunderbar auch was draus lernen. Svenja, stößt du in deinen Kundenprojekten auch schon, zumindest auf Kunden, die das ausprobieren wollen? Und wenn ja, geht da schon was?
Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten es ja gerade von dem demokratisch kreierten Fragebogen, der selten eine gute Idee ist, Umfragen, die irgendwie anstrengend sind. Und da geht tatsächlich schon ganz viel. Was wir jetzt gerade wirklich viel auch im Testen sind, was auch die ersten Kunden schon starten, ist was wir Conversational Feedback nennen. Also eine Umfrage, die schon noch ihren Umfragerahmen hat. Es wird vielleicht die NPS-Frage gefragt, es wird noch offenem Feedback gefragt. Aber dann kann sich eben basierend auf diesem offenen Feedback die Umfrage anpassen. Also die nächste Frage ist dann Follow-up basierend auf diesem Feedback. Wenn ich eben dann da einfach nur reinschreibe, Preis, was mir als Researcher ja wirklich überhaupt nichts bringt, dann fragt die Umfrage eben nochmal nach und sagt, vielen Dank, dass Sie hier Preis erwähnt haben. Was genau hat Sie denn am Preis gestört oder was genau war denn da das Problem? Und das funktioniert tatsächlich richtig gut. Wir haben das umfangreich getestet, natürlich erstmal, bevor es jetzt dann auch gelauncht wurde, haben gesehen, dass die Response Rates davon überhaupt nicht beeinflusst wurden, die Qualität der Insights aber erheblich gestiegen ist. Also 40% Befragten haben mehr Details angegeben und hinterher die Textanalyse konnte 87% mehr Topics identifizieren von diesen Antworten, die da in diesem dialogmäßigen Format gegeben wurden.
Im Prinzip überträgt man ja so dieses klassische Probing aus der qualitativen Forschung schlichtweg in die quantitative Forschung. Das klingt jetzt so, als wäre das alles total easy und einfach aufzusetzen. Ich glaube aber trotz allem, ähnlich wie bei den Dashboards, es gehört da schon nochmal ein bisschen was dazu, dass dieser Dialog nicht komplett dem System überlassen wird. Wie stellt ihr sowas sicher, dass da ein Qualitätsminimumstandard drin ist?
Ja, es gibt natürlich ein paar Sachen, die man beachten sollte, dass es eben nicht so ein ganzer Wildwuchs bekommt. Man sollte auf jeden Fall vorgeben, wie viele Follow-up-Fragen sollen denn da gestellt werden. Nicht, dass die KI sich am Ende verhält wie so ein kleines Kind, das immer fragt, und warum, und warum, und warum, und das hört gar nicht mehr auf. Also da sollte man dann schon irgendwann eine Grenze setzen und sagen, okay, 2 Follow-up-Fragen und dann ist auch gut. Man sollte auf jeden Fall auch Grenzen setzen, bei welchen Themen vielleicht nicht tiefer nachgefragt werden soll. Also gerade mit Blick auf den Betriebsrat sollte ich vielleicht nicht noch tiefer nachbohren, warum der eine Mitarbeiter an der Kasse jetzt besonders doof war, sondern da dann lieber einfach die Antwort so hinnehmen, wie sie ist. Dann muss das Ganze natürlich industriespezifisch, markenspezifisch trainiert werden, dass die KI versteht, in welchem Rahmen bewege ich mich hier, was ist denn die Marke, um die es gerade geht. Und ganz wichtig auch, man muss sich vorher überlegen, wie werden denn die Daten abgespeichert? Weil es ist ja dann doch kein geradliniger Fragebogen mehr, wo ich eine Variable nach der anderen habe. Man muss mir dann eben auch überlegen, wie nehme ich die Daten so zusammen, dass ich sie am Ende wieder sinnvoll auswerten kann. Also das sind schon einige Sachen, die wir eben in der Plattform auf jeden Fall schon vordenken und dann auch unseren Kunden mitgeben, wie sie es dann nutzen sollen.
Ist das aus deiner Sicht geeignet im Moment für ein Do-it-yourself-System oder sagst du, da ist es schon noch besser, wenn ein erfahrener Fachmann draufschaut oder habt ihr vielleicht sogar Spezialisten, die zumindest die Qualitätssicherung dann nochmal übernehmen?
Genau, also wir haben natürlich für unsere Plattform Software-Ingenieure und Ingenieurinnen, die da Experten für sind, die auch einen Communications-Background haben, sag ich mal, die dann immer noch einen Researcher auch noch zur Seite gestellt haben, die eben wissen, okay, wie mache ich denn auch so eine traditionelle Marktforschung? Und aktuell geben wir da auch noch viel vor, dass man sagt, okay, mehr als 2, 3 Follow-up-Fragen sind nicht möglich, die und die Rahmenbedingungen gibt es und arbeiten da dann aber mit unseren Kunden, dass man sagt, okay, wo wollen wir euch mehr Freiheiten geben, dass ihr euch jetzt selbst ausprobieren könnt, ohne dass eben die Qualität drunter leidet.
Wenn du jetzt sagst, so Kundendialoge funktionieren eigentlich ganz gut, dann greifen die ja letztendlich eben doch auf Large Language Models zurück. Und die liegen in der Regel in der Cloud. Und jetzt sind wir, das hatte der Martin auch schon angesprochen gehabt, nicht nur wegen dem EU AI Act, aber auch schlichtweg von Kundenseite. Ich weiß, Banken und Versicherungen sind da extrem zurückhaltend. Ist die Sorge, dass aus diesen Daten tatsächlich mit diesen Daten Schindluder betrieben werden kann, berechtigt oder ist es deutsche Angst vor der Technologie?
Ich denke, es ist auf jeden Fall berechtigt in dem Sinne, dass man sich auf jeden Fall erstmal angucken sollte, mit welchem Partner arbeite ich da zusammen, wie ernst nehmen die das? Es poppen gerade so viele neue AI-Applikationen aus dem Boden. Viel wird versprochen, aber natürlich sollte man sich da auf seinen Partner verlassen können. Bei Qualtrics zum Beispiel hosten wir alles auf unseren eigenen Servern. Als wir hosten die Sachen in der EU, haben da eben auch dann geschaut, dass wir jeweils mit den externen Anbietern zusammenarbeiten, die das gewährleisten können, dass die Daten in der EU gehostet werden. Und solche Sachen sollte ich als Kunde oder als Nutzer von solchen Plattformen dann eben auch mitbedenken und wirklich nachbohren und sagen, okay, wo genau sind denn da meine Daten? Wir entwickeln außerdem unsere eigenen LLMs mittlerweile, weil wir sagen, langfristig, ja, können wir da einfach die größtmögliche Sicherheit und auch einfach die größtmögliche Relevanz im Rahmen des Experience Management bieten.
Und wenn jetzt eine Sparkasse zu euch kommt, und ich weiß, dass die Sparkassen zum Beispiel für die komplette Organisation ein eigenes ChatGPT im eigenen Rechenzentrum aufgebaut hat, passiert das bei anderen Kunden auch oder wie geht ihr dann damit um?
Also wir sind da prinzipiell komplett offen. Wir sagen, wir haben unsere eigenen LLMs, wir haben die von Third-Party-Anbietern. Wir haben aber auch die Möglichkeit, quasi ein Bring-Your-Own-LLM, also dass dann der Kunde jeweils selbst sein LLM anbinden kann bei uns. Das ist alles möglich. Ich glaube, langfristig profitieren die Kunden am meisten davon, wenn sie dann doch auch auf unsere Modelle zurückgreifen, weil Martin hat es vorhin gesagt, wir haben mehrere Milliarden Experience-Daten, also wirklich sehr spezifische Daten aus Umfragen, aus Calls, aus Chats, die wirklich aufs Experience Management zugeschnitten sind. Dadurch sind unsere Modelle dann eben einfach auch ja sehr, sehr gut trainiert. Die Qualität des Modells hängt ja auch immer von der Menge und der Qualität der Daten ab. Und ja, als Sparkasse habe ich da jetzt wahrscheinlich keine Milliarden Datenpunkte und sollte dann eben abwiegen, okay, nutze ich vielleicht nicht doch so ein Modell oder mein eigenes.
Martin, die Erwartungshaltung von ganz vielen Unternehmen ist ja, dass KI erstmal auch zu höherer Effizienz führen soll. Also wenn man sich anschaut, die KPMG hat Studien drüber gemacht, wo man eben rausgefunden hat, die meisten Use Cases, die Unternehmen durchspielen, ziehen alle darauf ab, dass die Effizienz sich erhöht bei internen Prozessen. Das muss jetzt fairerweise auch für Voice of the Customer Plattformen gelten. Zum Beispiel eben, indem man Insights automatisch auswertet und zum Beispiel konkrete Maßnahmen ableitet. Meine Frage an dich, ist die Effizienz, wird die tatsächlich gesteigert in solchen Plattformen durch AI-Algorithmen oder geht es einfach nur, wird es schneller, wird es genauer oder wird es einfach nur häufiger?
Also natürlich ist naheliegend an das olympische Motto zu glauben, schneller, höher, weiter und irgendwie in diese Richtung zu denken. Ich bin ehrlich, ich glaube, also jetzt auch, ich lese wahnsinnig viele über KI. Ich habe sehr, sehr viele KI-Bücher gelesen, ob die nur aus China kamen, ob die aus Amerika kamen. Ich beschäftige mich wirklich sehr, sehr intensiv mit dem Thema. Und wenn du das genauer mal hinterfragst und mal schaust, was die so alle da rausziehen und auch was wir jetzt entwickeln, da geht das eigentlich in eine ganz andere Richtung. Ich glaube, wir erreichen eine andere Ebene im Unternehmen, die auf einmal erkennt, wie wichtig dieses gesamte Thema Kundenmeinung eigentlich ist. Ich glaube, diese Emotionalität der Kunden ist dem Top-Management, bin ich ganz offen, ich bin permanent im Gespräch mit denen, Sven ja auch. Also wir erleben, wie die ticken und wir erleben, was für Fragen die sie stellen und wir erleben, wie wenig die eigentlich wissen über dieses gesamte Thema. Ich glaube, mit der Zurverfügungstellung von, ich sage jetzt mal, den Experience-Daten und der Anreicherung durch eine AI-Intelligenz, die praktisch eingebaut wird, sodass der Manager selber nachhaken kann und sagen kann, was habe ich denn daraus jetzt eigentlich gelesen? Was kann ich denn selber daraus lesen? Was kann ich denn neu entwickeln? Welches Programm, welche Innovationen kann ich denn treiben innerhalb meines Unternehmens? Welche neuen Service-Ansätze kann ich bringen? Also ich glaube, da ist viel möglich, was wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Und es wird sicherlich spannend werden, inwiefern dann auf einmal das Top-Management anfängt mitzureden bei diesem Programm, wo sie früher sich einfach nur zurückgelehnt haben und gesagt haben, so mein lieber CXEX, Mann, Frau, wer auch immer du jetzt gerade bist, der da verantwortlich ist, sag mir doch bitte mal den NPS-Wert oder den CSAT-Wert, ist er rauf oder runter gegangen. Ich saß vor ein paar Wochen bei so einem Top-Management-Team, wirklich CXO-Ebene, hatte auch noch einen Berater von einem großen GSI-Unternehmen mit dabei. Und dann kam die Frage auf, jetzt sehe ich dieses Programm seit 10 Jahren. Und ich frage mich seit 10 Jahren, was kann ich damit anfangen? Und dann sind wir mal hergegangen und haben gesagt, okay, wir haben gefürchtet, dass die Frage kommt und jetzt spielen wir. Und dann haben wir praktisch Datensätze vorher schon hochgeladen, haben das praktisch adaptiert auf deren Bedürfnisse und haben gesagt, so, und jetzt pass auf, jetzt drückst du auf den Button und dann stellst du mal selber 2, 3 Fragen. Und dann hat er auf unseren AI Assist gedrückt und auf einmal war dann ein großes Staunen, was da alles so rauskam und wie schnell das ging und wie schnell der sagte, der ja, da brauche ich mir, kann ich mir von meinem Team gar nichts mehr erzählen lassen, ich kann die ja durchleuchten. Also man muss natürlich die Pros und Cons hinten dran auch sehen, aber ich glaube, das Top-Management hat eine Riesenchance, endlich mal zu erkennen, was für einen Wert hat denn das ganze Ding.
Das kaufe ich zum Teil. Das kaufe ich tatsächlich nur zum Teil, weil ich glaube, dass die Qualität von empfohlenen Maßnahmen und von Insights sehr stark davon abhängt, dass du die Situation in einem Unternehmen sehr gut kennst. Und aus der Kombination des Wissens, was ist denn tatsächlich die Ist-Situation in dem Unternehmen und was lerne ich jetzt aus der Außensicht, aus meinem Kundenfeedback, dass diese Kombination, das ist das eben, wo meiner Meinung nach tatsächlich heute immer noch Berater absolut ihre Berechtigung haben, dass diese Kombination nur zu Maßnahmen führen kann, die dem Unternehmen dann neben einer netten Anekdote, die ich leicht generieren kann. Oh, der Meier kommt immer zu spät, wusste ich, jetzt kann ich es auch noch zeigen. Neben dieser Anekdote tatsächlich auch noch zu einem echten Fortschritt führt. Wie stellt ihr denn sicher, dass zum Beispiel dieses Wissen über das Unternehmen dann auch noch in so eine Analyse mit reinfließen kann? Geht das oder bleibt das dann eben doch noch Gegenstand eines klassischen Beratungsprojekts?
Ja, also ich denke, die Antwort ist ein bisschen zweigeteilt. Einerseits, je besser die Daten natürlich und je umfassender die Daten, die ich mit einbinde, desto besser können auch meine abgeleiteten Maßnahmen sein. Wenn ich mir eben nur Experience-Daten angucke, kann ich schon ganz viel rauslesen wahrscheinlich, aber es ist eben nicht alles. Ich muss auf jeden Fall auch noch operationale Daten hinzunehmen, wenn ich es auf den einzelnen Kunden runterbreche, mir anschauen, okay, wie lange ist der schon Kunde bei uns? Hat der irgendeinen Loyalty-Status? Was hat denn der als letztes gekauft? Dann kann ich schon einfach eine viel bessere Handlung ableiten, als wenn ich mir nur sein Feedback anschaue, dass er jetzt gerade super genervt war von mir. Und gerade so in diesen Fällen ist es dann auch relativ leicht, der KI die Zügel in die Hand zu geben und zu sagen, hey, das ist ein super wertvoller Kunde, der war jetzt unzufrieden, da kannst du mir jetzt direkt eine Maßnahme empfehlen, weil das macht Sinn. Aufs große Ganze gesehen, klar bringt das auch viel, wenn ich da noch meine operativen Daten dazu habe, das vielleicht noch map mit bestimmten Prozessen im Unternehmen. Aber am Ende muss natürlich immer noch ein Mensch entscheiden, was mache ich jetzt damit? Ein Mensch hat auch die übergeordnete Unternehmensstrategie im Kopf, der weiß, wo wollen wir gerade hin? Wo wollen wir vielleicht auch absichtlich jetzt gerade nicht hin? Also ich glaube, da ist KI noch lange nicht, dass sie das aus der Hand nimmt. Am Ende stehen da immer noch Menschen, die aber, glaube ich, viel, viel bessere Entscheidungen treffen können mittlerweile, weil sie, wie Martin gerade gesagt hat, sich da mal durchfragen können in so einem Dashboard mit diesem KI-Assistenten, weil sie einfach ein viel besseres Verständnis und auch Lust drauf haben, mit den Daten zu arbeiten, wo man bisher gesagt hat, ja, das kann mal mein Marktforschungsteam machen, jetzt will ich da mal auch mit reingucken.
Mein, du hattest es vorhin auch schon angedeutet, Gerd, und jetzt nagel ich euch beide fest einfach, was ja tatsächlich in vielen Unternehmen so ist. Man lässt laufen, man analysiert sich zu Tode, man analysiert sich sehr unterhaltend, sagt, ach, das könnten wir jetzt auch noch anschauen, ach, das könnten wir auch noch anschauen. Aber letztendlich zählt, was auf dem Platz passiert. Und jetzt vielleicht die Frage an den Martin noch, warum scheitern so viele CX-Verantwortliche daran, das, was sie schon sehen, dann so einzubringen in die Unternehmensprozesse, dass dann daraus zumindest im Kleinen, dann im etwas Größeren, dann vielleicht auch im ganz Großen was passiert?
Sehr spannende Frage, Peter. Sehr spannende Frage, weil das ist die Frage, die ich eigentlich mit dem Team permanent beantworten muss. Also das ist, diese Frage haben wir jeden Tag. Und das nicht einmal, sondern wahrscheinlich 5-6 Mal am Tag. Ja. Das, was ganz schlimm ist, sind drei unterschiedliche Themen, die hinten dran spielen. So würde ich es mal formulieren. Das erste Thema ist ein klassisches Konzernunternehmensthema. Da geht es um Karrieren, da geht es um Politik und da geht es um Verantwortlichkeiten. Und da geht es um die große Frage, wer hat die Daten, wer darf mit den Daten rumspielen? So, damit fängt mal alles an. Das zweite, was ich immer wieder sehe, ist, dass man mit einer exorbitanten Ambition rangeht und wir zum Beispiel dann auch mal so eine Ausschreibung auf dem Tisch liegen haben, wo ich mir denke, um Himmels Willen, wenn die das schaffen, cool, also da möchte ich dabei sein, das will ich selber sehen, da will ich selber mitarbeiten, da ziehe ich auch gerne noch zwei Leute aus dem Team mit rein und also da kann es auch mal sein, dass wir zu zweit an so einem Kunden arbeiten, vom Team her, weil es einfach so komplex ist und du denkst, boah, wenn du dann siehst, 3 Jahre später, was raus geworden ist, schlägst die Hände über den Kopf zusammen oft und sagst, um Himmels Willen, okay, alles klar. Ja, war eine hohe Ambition. Ja, wir machen es auch mit dem Kunden, aber eigentlich sind wir da nicht hingekommen, wo wir hinwollen. Und das dritte Problem, was wir eigentlich haben, ist diese Durchdringung ins Top-Management. Also dieses permanente Diskutieren um NPS-Zahlen, CSAT-Zahlen als Ergebniswert von so einem Programm, also diese klassischen programmimmanenten Werte, macht einen wahnsinnig. Also du willst nicht darüber, wir wollen nicht darüber reden mit unserem Team. Das ist nicht das, worum es geht. Es geht darum, die Unternehmen wollen Umsatz machen, die Unternehmen wollen Prozesse optimieren. Sie wollen sich überlegen, welchen Mehrwert kann ich daraus generieren? Sei es dann Kosteneinsparungen auch. Ja, ich denke jetzt an Callcenter, ja, man muss nur überlegen, wenn ich da so eine, wenn ich mal 10% der Callcenter Anrufe rausschmeißen kann, habe ich natürlich einen mega Gewinn. Ja, also die sind so teuer, diese Sachen. Wenn ich aber auch weiterdenke und mir überlege, was bringt uns denn eigentlich ein zufriedener Kunde? Soweit denken die meisten ja. Ja, viele wollen ja gern diesen Wert von NPS auf, was bringt es mir im monetär in Dollars? Das ist natürlich Quatsch. Also das kannst du nie festmachen. Da müsstest du über Jahre hin messen. Da brauchst du ein extrem smartes und auch ein verlässliches Tool und auch eine Verbindung von X- und O-Daten, was dann oftmals auch manchmal nicht funktioniert, weil wie du selbst sagst, in großen Bankenversicherungen, da liegen dann zwar unsere Daten im System, da gibt's aber dann eine CDP, eine Datenplattform nebendran, dann werden die Daten alle rausgeschmissen, dann werden die nachher wieder reingeholt, dann gehen sie ins nächste System. Also du merkst, du kommst ganz schnell an Limitationen. Das sind aber die drei Core-Themen, mit denen wir uns permanent beschäftigen und wo wir immer wieder merken, wir machen immer wieder so ein Stück, wir kommen immer ein Stück weiter in jedem Programm. Immer wieder kriegen wir eine Sache gelöst und immer wieder kommen wir auch dahin, dass wir sagen, jetzt hört doch mal auf, alles nur anonym zu analysieren, sondern jetzt geht doch mal auf die tiefe Ebene. Geht doch mal wirklich, wenn der Meier Gossner anruft und sagt, sein Auto ist stehen geblieben, dann will er nicht erst mit irgendeiner Hotline 2 Stunden reden, ja, sondern dann will er idealerweise, dass die sagen, alles klar, wir haben dich schon längst geortet, der Wagen ist schon unterwegs. So, und davon abgesehen haben wir noch vielleicht einen Twix für dich dabei, weil du gerne Twix isst. Also, ja, um deine Nerven zu.
Das finde ich jetzt creepy, ehrlich gesagt, aber.
Ist creepy, aber ich war schon immer ein bisschen weiterdenkend.
Da macht mir jetzt gerade die KI ein bisschen Angst, wenn da mein Twix schon dabei ist. Wir sind fast durch. Abschließend möchte ich aber gerne noch eine Frage an euch beide stellen. Wenn ihr jetzt in Zeitraum von 2 oder 3 Jahren denkt und auf alles das, was heute in eurer Plattform vielleicht schon drin ist und das, was ihr auch vielleicht seht, was man in 2 bis 3 Jahren wahrscheinlich dann auch anwenden würde, was sind die dann für eure Kunden wertvollsten Funktionen der KI in den Systemen? Also was bringt den meisten Nutzen für Kunden im tatsächlichen Alltag, Svenja?
Also ich glaube, es ist gar nicht so was wahnsinnig, also klingt gar nicht so mega zukunftsweisend, aber ich glaube, wo KI eben total helfen wird, ist, die Insights viel, viel mehr Menschen im Unternehmen verfügbar zu machen und das auf eine verdauliche Weise. Es sitzt jetzt eben nicht mehr das ganze Wissen in einem kleinen Team und in einem PowerPoint-Report, der irgendwie über Wochen zusammengeschustert wurde und den sieht dann mal kurz ein Management und dann geht's auch weiter zum nächsten Thema. Sondern ich glaube, KI wird wirklich durch diese Assist-Lösungen, durch eine viel bessere Aufbereitung von Daten, durch viel besseres Handlungsempfehlungsmanagement dazu führen, dass diese Silos aufgebrochen werden und dass viel mehr Leute eben mit CX-Daten arbeiten. Und ich glaube, das wird dann wirklich helfen, wie wir es gerade gesagt haben, mal Maßnahmen anzustoßen, dass sich wirklich mal was bewegt, weil die Leute ja eben nicht nur Umfragen rausschicken, Reports generieren, sondern echt mal dann zum Handeln kommen.
Und Martin, was ist deine Funktion? Die Top-Funktion?
Also ich glaube, die personalisierte Analyse so in Echtzeit, also so für Manager und für so die Frontline, wie wir es immer also so nennen, die Agenten, die Vertreter draußen, dass die einfach schneller und in Echtzeit reagieren können, dass sie wissen, wie müssen sie in einer 1-zu-1-Situation den perfekten Service, die perfekte Dienstleistung, das perfekte Angebot liefern. Ich glaube, darauf kommt's an und das ist ein ganz menschliches Thema, weil wir wollen alle kompetent wirken. Und oft wirken wir nicht kompetent, wenn wir in Hotlines sitzen und wir dann mitkriegen, wie in den Hotlines, die uns Fragen stellen, die schon 20 Mal gestellt worden sind. Das heißt, wir wollen eigentlich so eine Art nahtlose Beratung, ohne irgendwelche Friktionen dazwischen zu haben, ohne irgendwelche anstößigen Punkte. Und dann, glaube ich, kommen wir ein ganzes Stück weiter. Wenn wir das schaffen in 2 bis 4 Jahren, da sind wir, glaube ich, schon ein ganzes Stück weiter gekommen mit dem gesamten Thema KI und CX. Und EX.
Ganz herzlichen Dank, ihr beide. War super spannend. Vielen Dank für die offenen Einblicke in eure Projekte. Danke.
Danke dir.
Danke dir.
Das waren Svenja Niemeyer und Martin Meier-Gossner von Qualtrics. Mehr Informationen zu Svenja und Martin gibt es wie immer in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über dein Feedback. entweder über eine E-Mail an mich, die Adresse ist pirner@cx-talks.com, oder auf den einschlägigen Plattformen Spotify, Apple oder YouTube. Hast du besondere Themenwünsche? Möchtest du über die Erfahrungen in deinem Unternehmen berichten? Dann melde dich gerne bei mir. Wir hören uns auf jeden Fall hoffentlich spätestens in 14 Tagen zu einer neuen Folge von CX Talks. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.